als archäologisches Klumper, das nicht stört, das redet selber.
Hallo und herzlich willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Und ich bin die Natascha und ich nicht. Aber ich stelle heute nicht dir.
Nicht mir?
Nicht dir. Nicht dir, du bist heute aus dem Bild. Nein, nicht ganz, bleib da. Sondern der Johanna. Hallo Johanna, ein paar Fragen.
Hallo ihr zwei.
Grüß dich Johanna. Es freut mich total, dass es heute endlich einmal geklappt hat, dass wir ein Gespräch mit dir führen können. Weil seit der ersten Folge, wo ich mir gedacht habe, wir könnten ja Gäste einladen, haben wir gedacht, eigentlich müsste ich gerne Johanna für Gespräch kriegen.
Ja, danke, dass du mitmachst.
Ich fühle mich total geschmeichelt, dass ihr mich für interessant genug haltet.
Aber sie.
Aber auf alle Fälle. Also nicht nur dich, sondern auch die Arbeit, was du machst.
Ich weiß schon, es geht nicht um mich.
Vor allem, wir hatten dein Themengebiet noch nicht. Also.
Genau. Und weil ich ja die Johanna gut kenne, möchte ich die Johanna jetzt mal kurz vorstellen, für die Leute, die Johanna noch nicht kennen. Johanna ist ein bisschen jünger als ich. Ich sage
Monate.
Monate. Es sind wirklich nur 4 Monate. Und wir haben ziemlich zeitgleich in Graz mit dem Archäologiestudium begonnen. Wobei das Interessante ist, die Johanna hat zuerst nicht mit Archäologie begonnen, sondern mit der Kunstgeschichte, weil sie hat nämlich weder Latein noch Griechisch gehabt. Und für die Archäologie brauchst du ja Latein zum Inskribieren und Griechisch dann für später.
Okay.
Und Johanna hat zuerst einmal Kunstgeschichte gemacht und im ersten Jahr Latein und Griechisch noch gelernt.
Wow,
und
fleißig.
Das ist extrem Hut ab. Also, dass du das gemacht hast, das ist wirklich, wirklich gewaltig. Die meisten Leute scheitern heutzutage nämlich am Griechisch. Und du hast noch dazu Latein im gleichen Jahr gemacht.
Ganz ehrlich, rückblickend, ich kann es nicht erklären, wie ich das damals geschafft habe.
Aber es ist gegangen, weil ich kenne die wirklich seit den ersten Lehrveranstaltungen, die ich ja gemacht habe. Das heißt, ich kenne von den Archäologinnen und Archäologen, mit denen ich noch immer Kontakt habe in Graz, dich am längsten. Wirklich mit Abstand. Aber das wirklich Lustige ist, dass wir erst 2008 das erste Mal zusammengearbeitet haben auf einer Grabung. Davor nicht.
2008, was war da?
Das war in Grünau. Das war die letzte Grabung in Grünau mit der Babsi Vorrat.
Natürlich.
20 Jahre, genau. Das, was ja lustig ist, weil es ja ein römisches Thema ist, du auf der römischen Grabung warst, was ja bei dir bedingt nicht eine Einschränkung war. Du hast die Grabungen von allen Zeiten runtergemacht, aber dein Hauptschwerbearbeitungsgebiet für die Keramik, die du machst, ist eigentlich seit deiner Diplomarbeit, seit 2003, die neuzeitliche Keramik, weil du hast 2003 die Diplomarbeit geschrieben über 2 datierte frühneuzeitliche Fundkomplexe aus Graz. Und dann mit Unterbrechung, weshalb du erst dann 2017 deine Dissertation abgeschlossen hast, über die Kalksteinchen gemagerte Schwarzhafner Ware, eine Kärntner Keramikart in der Steiermark vom 16. bis ins 18. Jahrhundert. Man muss nämlich auch dazu sagen, die Johanna hat seit 2008 seit 2005 ihre selbstständige Tätigkeit in der Archäologie. Das heißt, sie ist auch eine von den Archäologinnen und Archäologen in Graz, die am längsten selbstständig tätig sind, ohne Gewerbeschein, sondern als diese EPUs, als Einzelpersonenunternehmen.
Wie sagt man, neuer Selbstständiger, glaube ich, ist das?
Genau, neuer Selbstständiger ist das.
Mhm.
Und macht hauptsächlich Fundaufarbeitung querbeet, was halt so reinkommt, und Ausgrabungstätigkeit, aber immer wieder Schwerpunkt halt auf der neuzeitlichen Keramik. Und hat auch ein BMBF-Stipendium gehabt für die Aufarbeitung der Schwarzhafner Ware, also Ministeriumsstipendium vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung damals. Wie es jetzt im Moment heißt, kann ich da, glaube ich, gerade auf die Schnelle nicht sagen.
Ich habe das auch nicht präsent. Aber das war ein großer Glücksfall, weil es mir damals den Grundstock von der Forschung geliefert hat.
Neben der selbstständigen Tätigkeit hat Johanna auch jede Menge Anstellungen gehabt, unter anderem an der Universität Graz, unter anderem fürs Doktoratsprogramm. Und dann war die Johanna auch Universitätsassistentin, also UNIFAS. Ja. Neben verschiedenen Sachen über die Uni und Fundaufarbeitungen gibt es einen Schwerpunkt bei ihr, den ich sehr spannend finde, und zwar ist das Objektfotografie.
Oh.
Johanna hat ja keine richtige unter Anführungszeichen Ausbildung als Fotografin, aber sie hat sich so viel angelernt über Fundfotografie, also für Kleinfunde oder auch für die Abgusssammlung auf der Uni, dass ihre Fotos von Fundobjekten Zuckerl sind. Die sind wirklich großartig.
Das hat sie über die Jahre so ergeben, weil die Kundschaft, das ist meine Kundschaft, das, was ich am meisten mache, wie du ja schon gesagt hast, ist katalogisieren und zeichnisches Erfassen von Keramik und Kleinfunden. Und dann hat die Kundschaft immer öfter nachgefragt, nach, ja, kann man sich auch fotografieren? Und dann lernt man es irgendwann. Und ich muss gestehen, also in den ersten Jahren waren die Ergebnisse nicht wirklich zufriedenstellend, aber es, man lernt, man verbessert sich ständig.
Und du hast ja dann sogar einen Artikel geschrieben in der Festschrift vom Lorenz, Licht ist auch starker Schatten.
Ja.
Wo es um Fotografie und die verschiedenen Probleme gibt mit der Ausleuchtung von den Objekten. Ich sage nur Glanztonkeramik, ja? Super spiegelt.
Das will man einfach nicht fotografieren. Glanzton oder glasiert ist genau das Gleiche.
Ja.
Das will man nicht.
Und da ist es wurscht, ob es jetzt eine antiken griechischen Gefäße sind oder ob es irgendwas Neuzeitliches ist. Es spiegelt alles gleich gut.
Man hat nur Kummer.
Ja, stimmt. Aber das führt mich gleich zu dem Punkt der Publikationen. Also neben der Diplomarbeit und der Dissertation, die beide publiziert sind von der Johanna, möchte ich ihre Mitarbeit am Handbuch zur Terminologie der mittelalterlichen und neuzeitlichen Keramik in Österreich hervorstreichen.
Okay.
Was ich persönlich super finde, dass es das für die Mittelalter- und Neuzeitkeramik gibt. Mhm. Weil ich ja immer noch sehe, dass es das Manko bei der römischen Keramik gibt, dass es das nicht gibt. Deshalb finde ich es mal super, dass es etwas gibt für eine andere Kategorie von Keramik, aber vielleicht gibt es irgendwann mal was zur römischen Keramik, so allgemein.
Eine vereinheitlichte Terminologie ist Gold wert und vor allem eine vereinheitliche Mindestansprache für die Gefäße. Also wie hat man es zu beschreiben, dass in reduzierter Form, was ist die reduzierteste Form, die man bei Beschreibung benutzen kann? Und das ist dann viel wert, wenn da nicht nur steht, was ist sie schwarz, sondern etwas ausführlicher.
Das finde ich super, weil ich komme ja aus der Übersetzung und aus dem Dolmetschen und Terminologie ist da standardisierte Terminologie, gibt es zuerst einmal gar nicht. Aber wenn es eine gibt, dann natürlich für Unternehmen oder so Produktbeschreibungen, ist das herrlich, weil du hast dann einfach eine Datenbank und du nimmst das daher.
Ja.
Und dann möchte ich noch anmerken, dass wir jetzt über den Winter gibt es eine Neubearbeitung vom Handbuch. Das heißt, es wird dann in absehbarer Zeit eine verbesserte und dann fehlerlose Form geben.
Juhu. Super. 2.0 sozusagen.
Igen.
Weil du vorher kurz die Kundschaft erwähnt hast, möchte ich vielleicht noch erwähnen, wer zu deiner Kundschaft zählt. Also zum Beispiel Institut für Antike der Universität Graz oder das Bundesdenkmalamt oder das Universalmuseum Joanneum oder die Österreichische Akademie der Wissenschaften, die Historische Landeskommission für Steiermark, der Kulturpark Hengist oder der Verein Fiale. Also ein sehr breit aufgestellter Kundenstock, könnte ich sagen, die alle sehr zufrieden sind mit dem, was die Johanna macht. Und das, was ich immer wieder auch mit der Johanna, was nicht viel war bisher, was ich zusammenarbeiten konnte, bin ich auch immer sehr zufrieden gewesen mit deinen Fotos von meinen verreckten Scherben zum Teil, wo ich mir gedacht habe, boah, aus dem Schatz holt sich jetzt noch was aus, super, Johanna.
Wirklich. Ja, aber dank dir durfte ich auch meine erste und einzige Goldmünze fotografieren.
Genau, den Aureus de Nero, den wir ja auch in einer Folge hatten.
Richtig. Da hast du Fotos davon bekommen.
Genau. Nur so als kurzer Einstieg. Wir haben ja verschiedene andere Lehrveranstaltungen während unserer gemeinsamen Zeit gemacht. Mhm. Und da kann ich nämlich auf eine andere Folge, die wir gemacht haben, zurückgreifen, nämlich auf die Etrusker-Folge, wo die Tomba dei Tori vorkommt. Ja, damals im Etrusker-Seminar bei Turi Lorenz über die Tomba dei Tori referiert hat, weil sie sich gedacht hat, so schöne Stiere. Und dann waren da die erotischen Szenen. Und wir sind ja ein Stier und eine erotische Szene.
Und schnell weiter.
Und schnell weiter, genau.
Und weiter blättern.
Naja, und dann hat Professor Lorenz gesagt, man möge doch die Szene etwas genauer beschreiben. Gehen Sie nochmal ein Dia zurück. Was sehen wir da wirklich? Und wir sind also alle vergangen. Also hochrote Köpfe.
Das waren die zwei Typen, die Stehenden und der sich an diesem Gebüsch festhält.
Ich kann mich erinnern, das ist sehr explizit.
Schon ein bisschen.
Okay.
Aber es ist alles Wissenschaft und das muss man mit einem wissenschaftlichen Blick sehen.
Richtig.
Und Gott sei Dank waren diese Seminarräume damals so dunkel, dass man eh nicht gemerkt hat, wie man rot geworden ist. Und Gott sei Dank ist das auch ein Podcast und kein Videoblog.
Ach. Wieso bin ich wieder rot?
Nein, überhaupt nicht.
Also Scham sehe ich bei euch überhaupt nicht.
Was?
Nein. Also,
oh mein Gott.
Das tut, nein.
Kommen wir zurück zum Thema, Johanna.
Und zu der ersten Frage, denn wir stellen, glaube ich, allen unseren Gästen diese Frage.
Ja.
Wieso die Neuzeit und wieso die Keramik? Was hat dich dahin geführt und wieso, was begeistert dich daran so?
Das war alles irgendwie eher ein Zufall. Also eine Verkettung von eigentlich glücklichen Zufällen.
Wie das so ist.
Das war... Ich habe damals in den späten 90ern angefangen, am BDA für Geld Keramik zu waschen, die aus Grabungen oder von Service war. Und dann bin ich da irgendwie so, ja, man könnte das auch noch zeichnen. Habe es dann gelernt bekommen, wie man es macht. Und das hat offenbar noch etwas Anfangsschwierigkeiten entsprochen, auf Anfang weitergezeichnet. Und irgendwann hat mir nachher unser Assistent, der Manfred Lehner, hat mir gefragt, was willst du denn für deine Diplomarbeit machen? Ich so, ich habe keine Ahnung, vielleicht irgendwas mit Keramik. Er hat gesagt, ja, es gibt ja diesen Komplex, der ist sogar durch einen Terminus Antiquem, wenn wir uns kurz nachdenken müssen, Terminus Antiquem datiert, von neuzeitlicher Keramik aus dem Palais Kühnburg in Graz. Das ist es, ich glaube, Stadtmuseum heißt es jetzt nicht mehr, es heißt jetzt, heißt doch Stadtmuseum. Ja, Grazmuseum, Dankeschön. Und da gibt es diesen Komplex und das wäre doch nett. Und nachdem wir gerade am Bundesdenkmal waren, im Keller, sagt er, das ist auch gleich da, macht eine Tür auf und dahinter, hinter dieser Tür stehen Töpfe. Also glasierte Töpfe, unglasierte Töpfe, schöne Töpfe, hässliche Töpfe. Ein kleines chinesisches Kopfchen mit einem Drachen drauf. Ja, wieso eigentlich nicht? Und das war der Moment, wo ich dann zur Neuzeit gekommen bin. Den Terminus Antiquem, also der ist gegeben durch den Sackbrand, also den Brand in der Sackstraße, um 1690. Und das Palais wurde dann... renoviert. Mhm. Und dafür hat es eine Niveauanhebung gegeben und zwei alte Sickerschächte. Also Sickerschächte sind Schächte, wo etwas drin versickern soll. In diesem Fall das Feuchte von menschlichen Ausscheidungen. Also Schächte, die runter in den Moorschotter gehen, alles fällt runter, das Feuchte sickert weg, das Feste setzt sich ab, kann dann rausgeholt werden. In diesen Sickerschächten wurde bei diesem Umbau Hausrat entsorgt, den keiner mehr gebraucht hat. Das waren teilweise ganze Sachen, teilweise kaputte Sachen, was man nicht mehr wollte, schmeißt du dort rein. Dann wurden die geschlossen, das Erdgeschossniveau wurde angehoben und die waren zugemacht. Also irgendwann... knapp nach 1690, wurden diese Schächte geschlossen. Das heißt, alles, was drin ist, ist vor 1690 entstanden. Ergo hat man einen schönen Komplex von neuzeitlichen Fundstücken gehabt, die man ungefähr datieren konnte. Das war für mich das große Glück, dass ich so etwas eigentlich Prominentes mitten aus dem Altstadtkern in Graz machen durfte. Und das ist dann irgendwie geblieben. Es hat sich damals in der Steiermark keiner viel mit Neuzeitkeramik auseinandergesetzt, sondern immer irgendwie alle Dinge, die herausgekommen sind, sind bei mir gelandet. Dann habe ich mein Gebiet auch ausgedehnt. Also ich habe dann Hoch- und Spätmittelalter mit einbezogen und in der Neuzeit drauf, eigentlich bis ins Mitte des 18. Jahrhunderts. Und damit habe ich eigentlich immer Glück gehabt. Also mit den Sachen, die mir gegeben wurden zum Bearbeiten, mit den Artikeln, die ich verfassen konnte, mit den Sachen, die ich forschen konnte. Ich hoffe, es war für mich und die Wissenschaft eine Win-Win-Situation. Für mich auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Ich glaube auch, weil die Susanne ja schon deine Biografie so vorgestellt hat und du schon ein bisschen was erzählt hast, wie du zu deiner Diss und so gekommen bist. Du machst ja alles Mögliche, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, du hast überall ein bisschen, wie sieht dein Workflow oder generell deine Arbeit so aus, weil du zeichnest scheinbar, du fotografierst die Keramik, du bist auf Ausgrabungen.
Ich bin auf Ausgrabungen inzwischen relativ wenig. Also ich war das letzte Mal von Ausgrabungen 2017. Das ist eigentlich total unüblich. Ich bin ein Stubenhocker geworden. Also ich möchte auch angeben, ich habe im Moment eine Halbtagsanstellung am Joanneum. Ich will da in Su ihren Gebiet, und zwar mache ich jetzt habe ich jetzt gerade mit der römischen Keramik von Flavia Solver.
Du erzählst ja. Von der Keramik von Flavia Solver.
Es ist so viel, oh mein Gott, es ist so viel. und die andere Hälfte der Woche koche ich mein eigenes Süppchen. Das heißt, jemand kommt, also zum Beispiel durch eine Ausgrabung, wie zum Beispiel der Kulturpark Kengis, kommt durch eine Ausgrabung an Keramik, muss die katalogisiert und technisch erfasst haben und auch fotografiert, lagert die bei mir an. Also wenn ich so rüberschaue, stehen da bei mir ein paar Kisten, die ich jetzt bald mal zurückerstatten sollte. Das Erste ist dann immer, also ich sichte, was da ist, sortiere aus, was bearbeitet gehört. Das heißt, normale Wandstücke, also Wandstücke, wo nichts oben ist. Nein, jetzt muss ich noch einen Schritt zurück. Keramik aus archäologischem Kontext ist ja in den seltensten Fällen ein Ganzgefäß. Mhm. Das ist ja zerschirbt.
Das muss in meisten Scherben, ja genau.
Nennen wir es, wie es ist. Es ist Abfall. Es war auch oft schon Abfall zu dem Zeitpunkt, als es dann von dem eigentlichen Besitzer entsorgt wurde. So, oh, dieser Topf ist kaputt gegangen, ich schmeiße den da vorne hin und da schmeiße ich noch einen zweiten hin und dann gehe ich weg und vergesse ihn dort. Kommt dann also zerschärbt auf uns, muss dann mal sortiert werden, es muss geschaut werden, passt was zusammen, also gibt es Bassscherben, kann man Ganzgefäße oder zumindest Ganzkonturen von dem Gefäß rekonstruieren. Wenn man damit fertig ist, wird sortiert in, gibt es Randfragmente, weil Randfragmente sind für uns das Wichtigste. Gibt es Wandfragmente, die gezeichnet werden müssen? Wandfragmente werden an sich nur aufgenommen, wenn sie Verzierung haben. Wenn sie Verzierung haben oder irgendein fertigungstechnisches Merkmal, das sie abhebt vom anderen. Bodenstücke zeichne ich kaum, außer sie sind eben verziert oder fertigungstechnisch wichtig mit Achsabdruck oder sonst irgendwas Wichtigem.
Sonst kommen sie weg.
Nein, sie kommen nicht weg. Sie werden sorgfältig abgepackt, mit einem Fundzettel versehen und mal weggelegt. Die Randfragmente sind das, was wir wirklich wollen. Weil anhand der Randfragmente kann man Keramik relativ gut datieren. Wobei, es ist ja nicht nur die Form vom Rand, sondern auch fertigungstechnische Details. Wie schaut die Keramik aus? Wie ist sie gebrannt? Das ist alles, was zusammenspielt. Aber was abgebildet wird, ist dann immer das Randfragment in einer Zeichnung. Auf der einen Seite quasi die rekonstruierte Außenseite, auf der anderen Seite der Querschnitt, und zwar der senkrechte Querschnitt. Und so gezeichnet, dass auch der Durchmesser, so man ihn bestimmen kann, an dieser Zeichnung ablesbar ist. Und das alles maßstabgetreu. Diese Zeichnung, die mache ich tatsächlich noch händisch, so wie alt hergebracht, wie traditionell, mit den Hilfsmitteln Bleidraht oder Profilkamm, damit ich den Querschnitt bestimmen kann, also abnehmen kann. Und dann, da hat sich inzwischen viel getan. Früher hat man, also vor 20 Jahren war das so, dann hat man den Duschenstift und das Transparentpapier ausgepackt und hat das alles händisch gezeichnet. Ja. Was auch wieder eine ziemlich traurige Sache ist, weil jeder Fehler, den du machst, der ist auf dem Papier, das ist mit der Dusche. Du kannst die Dusche nicht radieren. Du musst sie, wenn, dann mit der Rasierklinge wegkratzen. Wenn man so ist wie ich, schneidet man sich dann, blutet das blöde Transparentpapier an, muss wieder ganz von vorne anfangen. Oder es rinnt was, es macht dann Tropfen. Die Strichstärke aus irgendeinem Grund ist ja verstopft, ist nicht gleichmäßig. Duschestifte, ich glaube 5 oder 6 oder 7 Jahre mit denen gearbeitet, es war immer dramatisch. Zum Glück hat sich heute technisch viel getan. Jetzt schaut so aus, meine Bleistiftzeichnungen scanne ich, alles im Maßstab 1:1, nehme sie auf den Bildschirm, bearbeite sie weiter. Entweder, also ich habe momentan die Programme Photoshop oder Inkscape. Inkscape ist ein Vektorgrafikprogramm, ist ein Freeware, tut man sich sehr leicht, kann man die Strichstärken einstellen, es ist nichts verwackelt, wenn man Fehler macht, kann man sie sofort ausbessern, alle sind glücklich.
Das heißt, du machst Pixel- und Vektorgrafiken eigentlich?
Je nachdem, wie ich es brauche. Wenn ich nur den Umriss brauche, also wenn ich nur eine reine Strichzeichnung brauche, mache ich es Vektorgrafik. Wenn sie Kundschaft von mir verlangt, dann mache ich auch diese aufwendigen punktierten Zeichnungen mit Schattenwurf und was Gott was und so naturalistisch als möglich. Dann muss ich in ein Pixelgrafikprogramm rein, weil es mit der Vektorgrafik, es geht schon, aber ich finde es in der Pixelgrafik angenehmer. Da gibt es Hilfsmittel im Photoshop, die mir sehr viel ermöglichen. Ich kann Fotos drunter legen. Ich finde es angenehmer.
Bei Vektor ist man wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkt mit den Richtungen und so.
Ja, und das Punktieren ist ein bisschen gefährlich. Also nicht gefährlich, es ist komplizierter.
Also du hast die Bleistiftzeichnung, du hast das digitalisiert jetzt. Was passiert jetzt damit?
Dann soll das für gewöhnlich soll es eine Tafel werden. Wenn wir es so gewohnt sind, wenn wir Keramikartikel oder Keramikbearbeitungen haben, dann gibt es hinten immer den Tafelteil, wo jedes Stück, das im Katalog vorkommt, abgebildet ist. Dann müssen diese Tafeln, also wir nennen Sätzen. Diese Tafeln müssen gesetzt werden, es kriegt jedes Stück mit abgebildet mit seiner Nummer daneben, möglichst hübsch, im richtigen Maßstab, also in dem Maßstab, der für das Stück ideal ist, und dann kann es eigentlich rausgehen. Das ist der Moment, wo ich normalerweise Keramik verlasse und an die eigentlichen Bearbeiter weitergebe. Mhm. Außer es ist Mittel- oder Neuzeit, dann bleibt es bei mir, dann darf ich es bearbeiten.
Wenn es zu dir gehört. Cool. Und dieser Abfall, von dem du redest, diese Keramik, wieso ist die so wichtig? Erzählt die irgendeine Geschichte von der Vergangenheit? Kann man irgendwelche Geheimnisse lüften damit? Kann man da irgendwas daraus rauslesen? Ich schätze die verschiedenen Formen, die man hat, die Größen, die Beständigkeit, die Materialien, womit die gemacht worden sind. Was können die uns alles erzählen?
Also aus meiner Sicht gibt es so drei Aspekte. Das ist mal der zeitliche Aspekt. Also Keramik ist für gewöhnlich, wenn es die richtigen Formen sind, gut datierbar. Es gibt immer Einzelstücke, wo kein Mensch weiß, wo die hingehören, aber für gewöhnlich, also so 0815 Kochkeramik, ist relativ gut datierbar. Es gibt den technologischen Aspekt. Wie ist es hergestellt? Töpferscheibe? Ja, nein. Ist es handgemacht? Wie schaut es aus mit der Brenntechnik? Ist es gut gebrannt oder ist es so ein Lagerfeuerbrand? Und da gibt es auch den Aspekt von wegen, wie ist es verwendet worden? Was ist es? Ist es ein Kochgefäß? Was sagt mir das über die Küche, über die Kochtechniken, für die es gemacht wurde? Wie ist es verziert? Es ist jetzt wieder gleichzeitig ein technologischer als auch ein ästhetischer Aspekt von den Leuten, die es benutzt haben. So, wie wollten die es? Was haben die für wichtig erachtet? Was hat ihnen gefallen? Also es ist sowohl ein datierender als auch ein kulturhistorischer Aspekt. Und das ist, was ich wirklich ansprechend, wirklich, wirklich interessant finde. Und auch die Sache, stundenlang Scherben anzustarren, mir zu überlegen, wie sind die gemacht worden. Es ist manchmal, man denkt, es muss doch ganz klar zu sehen sein, ist es Hand aufgebaut, ist es Scheiben gedreht, das ist doch eine klare Sache. Naja, das wäre es, wenn es nicht Zwischenstufen gäbe, wo mit einer Technik angefangen wurde, also ein Topf wird hochgewulstet, so wie man es, ich weiß nicht, ihr habt das in der Schule machen müssen. Irgendwann in der Volksschule habe ich tatsächlich, erklärt meinem Vater, einen Aschenbecher gebastelt aus Tonwülsten, nicht übereinander gelegt und dann verstrichen habe, nachher mit dem kleinen Finger diese Einkerbungen für die Zigarette reingedrückt und so. Also in den 80ern war das noch okay. Also,
nein, vor allem, es hat jeder gemacht, aber wenn die Eltern nicht mehr geraucht haben, hat man den Eltern einen Aschenbecher gekriegt, weil das was einfachste Woche man machen hat können.
Richtig. Ja, also diese Hochwulstechnik ist die einfachste Form, ein Gefäß herzustellen. Es gibt ja noch die Technik, dass man so Platten drückt und diese Platten aneinander setzt, die muss man dann verstreichen, damit es ein dichtes Gefäß ergeben kann. Dann gibt es die Methode mit, ich tue es hochwulst oder hochplatten, habe aber bereits eine Töpferscheibe, die aber nicht schnell gedreht werden kann, sondern die ich entweder langsam hin und her drehe oder einmal antauche, dann rollt sie so was sind 15 Umdrehungen, ich kann schnell mit einem Fetzen oder mit meiner Hand an das Gefäß von das Gefäß glätten. Das sind diese Zwischenstufen. Und nachher gibt es natürlich die, wie wir sie kennen, wenn wir an Töpfern denken, wenn wir an Ghost-Nachricht für Sam denken. Entschuldigung, musste ich erwähnen. Die schnell drehende Töpferscheibe, die jetzt natürlich elektrisch betrieben ist. In der frühen Neuzeit, wenn ich sage Neuzeit, meine ich so 16, 17, 100, eine fußgetriebene Töpferscheibe war. Das kennt man schmeißt den Lehmklumpen in die Mitte von der Töpferscheibe, zentriert ihn, kann das anhand der Fliehkräfte hochziehen, hat ein schnelles Gefäß, also hat ein schönes Gefäß innerhalb von Minuten. Das ist einmal das Technische vom rein Ich-Zeugen-Gefäß. Wie die Verzierung erzeuge, ist wieder eine andere Sache. Da gibt es Technologien, die sich eigentlich über die seit der Prähistorik nicht groß verändert haben. Fingertupfenleiste gibt es in der Prähistorik, gibt es in der Neuzeit auch noch. Ich glaube, bei den Römern habe ich es nicht gesehen. Haben Römer die Fingertupfenleiste?
Nein.
Aber sie haben den Rollstempeldekor.
Ja, das schon. Das Rollrädchen, ja. Das eigentlich das Pizzaradl unter Anführungszeichen ist, das haben die Römer sehr gern.
Und das geht aber rauf bis ins 18. und 19. Jahrhundert. Ich meine, wird heutzutage auch noch verwendet, aber halt heute hat die Keramik irgendwie, also die handgedrehte Keramik irgendwie diesen alltäglichen Aspekt verloren.
Mhm, das stimmt.
Das kann man ja sagen, irgendwann im 19. Jahrhundert ist das ausgelaufen.
Also wenn wir heute noch irgendwelche Töpfer bei der Arbeit zuschauen, jetzt einmal, sagen wir so, im deutschsprachigen Raum irgendwo, das sind meistens irgendwelche künstlerischen Sachen, wo es nicht nur um die Gefäße geht, sondern auch um Skulpturen, die damit gemacht werden. Also die machen nicht nur eben Gebrauchskeramik unter Anführungszeichen, sondern auch Sachen, die man als Dekor hinstellt. ist eigentlich ein komplett anderer Zugang zu Keramik als das, was er jahrtausende lang gewesen ist.
Und wenn Sie Gebrauchskeramik machen, ist es auch sehr künstlerisch meistens, so vielleicht nicht generell das gegessen wird.
Und man kann es nicht in die Mikro und nicht in den Geschirrspüler geben.
Genau.
Das kommt dazu mit. Na,
es hat, also die handgetöpferte Keramik hat ihr Alltagstauglichkeit verloren. Was irgendwie im 1900 passiert ist, als dann plötzlich passiert ja nichts. Als dann Metallgefäße irgendwie jetzt in der Küche übernommen haben und so Majolika-Geschirr und Porzellan am Serviersektor am Tisch.
Magst du kurz erklären, was Majolika ist?
Majolika ist ein poröser Scherben, der mit einer weißen oder weiß, muss nicht weiß sein, mit einer Glasur versehen ist. Aber der Scherben ist noch porös. Porzellan ist eine Masse, die so durchgesintert ist, dass sie überhaupt nicht mehr porös ist. Der dritte Punkt, die gewöhnliche Irdenware, so wie man es in der Prähistorik bis ins 16., 17., 18. Jahrhundert kennt, die normale poröse Irdenware ist Scherben, der an sich nicht hundertprozentig wasserfest ist, im Gegensatz zu Porzellan oder zu Steingut oder zu allem, was glasiert ist, also Majolika und sämtliche andere glasierten Waren, wasserfest, keine weiteren Probleme, bis auf die Sache mit dem Blei, die ich vielleicht später auch noch erwähnen könnte.
Aber hat eine gute Glasur.
Gewöhnliche Irdenware ist wasserdurchlässig, ganz leicht. Es reicht, aber für gewöhnlich ist sie dicht genug, dass man drinnen kochen kann oder Sachen aufbewahren. Wobei das zum Beispiel bei Lagertöpfen offenbar sogar erwünscht war, dass ein bisschen was in die Keramik reingeht, weil es dann an der Außenseite verdunstet und dadurch durch die Verdunstungskälte den Inhalt kühlen kann oder zumindest leicht kühlen kann. Die Sache mit der Bleiglasur, Glasur, wie der Name schon sagt, ist ja eine Glasmasse, mit der man Keramik überziehen kann und sie entweder so als optischen, also ich mache sie hübscher mit bunten Glasurfarben oder ich kriege sie wasserdicht. Was natürlich toll ist, das Problem war das, dass so im 16. Jahrhundert, als bei uns die Glasuren so alltäglich werden, also denn die Masse der Gebrauchskeramik glasiert ist, ist das Problem, dass die Glasuren großes Bleiglasuren sind, also die das Flussmittel Blei drinnen haben. Und das ist natürlich ein Drama, wenn ich jetzt einen Topf habe, der innen mit einer Bleiglasur versehen ist. Ist ja wunderschön wasserdicht, aber dann habe ich irgendein Nahrungsmittel drin. Es ist dann vielleicht noch leicht säurehaltig, löst mir Blei aus der Glasur raus und dann, also nicht gesund. Deswegen gibt es auch die Hafner-Krankheit, die Bunthafner-Krankheit. Also Bunthafner sind Hafner, also Töpfer, die glasierte Ware herstellen, also bunte Ware. Die hatten dann auch oft so seltsame Krankheiten und sind dann auch nicht alt geworden. Und irgendwann schon im 16. Jahrhundert begreift man es, ich glaube die Briten als Erste, dass das, also es einen seltsamen Zusammenhang gibt zwischen der Verwendung von Glasuren und den wegsterbenden Hafnern. Und ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, ich glaube 1796, wo Grazer Arzt meint, man sollte doch vielleicht mal überlegen, dass man als Kochtöpfe Töpfe verwendet, also überall, wo Essen drin ist, Töpfe verwendet, die nicht bleiglasiert sind, weil er glaubt, das ist nicht gut.
Ich glaube, der wollte einfach Werbung machen für die Kärntner Schwarzhafner Ware. Tada!
Die schönste Überleitung überhaupt, die Kärntner Schwarzhafner Ware. Das Thema meiner Dissertation. Übrigens, also zu Kärntner Schwarzhafner Ware bin ich auch deshalb gekommen, weil in diesem Komplex, den ich als Magisterarbeit gemacht habe, aus dem Grazer Palais Kühnburg, drei Töpfe drinnen waren aus dieser mythischen Kärntner Schwarzhafner Ware. Die erstaunlicherweise, obwohl sie aus dem 17. Jahrhundert stammen muss, nicht glasiert ist. Und zu dem Zeitpunkt, weil ich alles, was Rang und Namen hatte, war glasiert. Diese Warenart ist nicht glasiert. Sie ist sehr dünnwandig. Es gibt eigentlich in der Steiermark fast nur Töpfe. Und da war halt die Frage, wo kommt die her? Wo geht die hin? Was macht die so? Warum schaut die so aus? Warum schaut die so altertümlich aus? Auch von den Randformen her. Die ganze Gefäßform, die Töpfe, wenn man sie sieht, denkt man sie, die schauen irgendwie spätmittelalterlich aus. Sind sie aber nicht. Das ist ein Material der frühen Neuzeit. Und zwar, wie ich glaube, wortreich bewiesen zu haben, erzeugt im Kärntner Lavendal. Und zwar jetzt Wolfsberg, St. André, vielleicht weniger Wolfsberg, Reichenfels und St. Leonhard, was dritte, Entschuldigung. Also so ein kleiner Cluster von Ortschaften im Lavantal, die zu dem Zeitpunkt nur dem Bistum Bamberg gehört haben. Und diese drei Ortschaften liegen um den Kärntner Dachberg. Und der Dachberg im Lavantal ist so ein sanft, ist kein Berg, wie es ist eher so eine sanfte Erhöhung und dort konnte in einer Tiefe von 3 Meter oder tiefer Ton abgebaut werden, der relativ spezielle Eigenschaften hat. Tonlagerstätten gibt es ja überall. Das ist ja das, warum Keramik warum Keramikgefäße so populär sind. Man kann sie leicht herstellen. Du hast überall Tonlagerstätte, also überall, wo ein Fluss fließt, lagert sich Ton an. Mhm. Überall, wo ein Meer war oder Gewässer, lagert sich Ton an. Es gibt auch windverblasenen Ton. Also Tonlagerstätten gibt es auf der ganzen Welt. Mit verschiedenen Zusammensetzungen und verschiedenen Eigenschaften. Der Dachberger Ton ist ein sehr feiner Ton. Ton ist ein Gemisch von fein verwitterten Gesteinen. Und dieses feine Gemisch hat die Partikelgröße von einigen Mikrometern. Wir reden jetzt von 0,0 irgendwas Millimetern. Dachberger Ton besteht zu, ich glaube, über 80% aus Partikeln, die um die 32 Mikrometer haben. Das sind 0,032, ich habe es vorhin einmal nachgeschaut, 0,032 Millimeter. Also sehr feines Material, sehr plastisch. Plastisch heißt sehr formbar. Was jetzt gut ist, weil eine raue, grobe Masse, die kann ich nicht bearbeiten. Da brauche ich zu viel Kraft. Je feiner der Ton, desto leichter kann ich ihn bearbeiten, hat aber auch das Manko, sehr fein plastischer Ton ist nicht stabil. Das heißt, wenn ich das Gefäß hochdrehe und das Gefäß hat eine Höhe von 20, 30 Zentimeter, dann kann sie das durch sein eigenes Gewicht wieder zusammendrücken. Einfach deshalb, weil der Ton zu fein ist und zu wenig Stabilität hat. Das heißt, ich muss eine Magerung zugeben. Ermagerung sind Zuschlagstoffe in also kleine Körnchen. Die kann ich auch so wählen, wie ich es brauche. Für gewöhnlich sind sie in der Steiermark, ist es ein quarzhaltiger Sand. Das ist ein Gemisch aus diversen Mineralien und an gewissen Prozentsatz von Quarz oder Feldspat, die in einer Körnchengröße von, sagen wir mal, also für gewöhnlich haben die Körnchen eine Größe zwischen ein paar Zehntel Millimeter bis maximal 2 Millimeter, weil es sonst wieder zu grob wird. Das wird zugegeben. Ich kann aber auch zum Beispiel Graphit zugeben. Wenn ich Graphit zugebe, habe ich auch einen relativ wasserdichten Scherben, weil Graphit ja hygrophob ist. Und an Scherben, also kann damit eine Keramik erzeugen, die relativ feuerfest ist. Dem Dachberger Ton hat man aber bei der Lavantaler Schwarzhafner Ware, um diese zu erzeugen, hat man dem Dachberger Ton Carbonatpartikel zugesetzt. Und Carbonatpartikel sind jetzt nichts anderes als, früher hat man gesagt, Kalkpartikel. Also Kalzit, Dolomit ist alles Carbonat, also eine Form von Carbonat. Wir verwenden diesen Begriff Carbonat, ohne jetzt auf die Chemie näher einzugehen. Also wenn ich jetzt sage Carbonat, meine ich so Kalkverbindungen. Mit denen hat man diesen Ton gemagert, was jetzt dazu führte, dass man mit diesem Ton extrem dünnwandige, aber trotzdem total stabile Gefäße erzeugen konnte. Was jetzt insofern toll ist, um ein perfektes Kochgefäß zu haben, mit dem ich am Feuer kochen konnte. Man hatte damals nicht am Herd gekocht, so Herdplatte, wie man es heute hat, sondern es gab ein erhöhtes Podest, auf dem man ein Feuer und gekocht hat, mit dem man Gefäße ans Feuer rangeschoben oder ins Feuer reingestellt hat oder auf einem 3 Fuß über dem Feuer platziert hat. Mhm. Diesen Kessel über dem Feuer hatte man selten. Also Keramikgefäße, die man quasi ins Feuer reinschiebt. So kocht man. Wenn ich so kochen will, brauche ich ein relativ dünnwandiges Keramikgefäß, weil wenn ich eine Wandung habe von 2 cm, dann dauert es etwas länger, bis ich was zum Essen habe. Man hat dann aber auch das Problem, dass dieses Keramikgefäß natürlich jetzt großer Hitze ausgesetzt ist und auch relativ vielen Temperaturunterschieden. Das heißt, zuerst ist es kalt, ich stelle ins Feuer rein. Dann wird es außen heiß, innen ist es noch immer kalt durch das, was drinnen ist. Das sind alles Sachen, die jetzt zum Beispiel eine Metallpfanne relativ wenig stressen, aber Keramikgefäß schon, weil es sich einfach unterschiedlich ausdehnt. Die Seite, die zum Feuer hin reißt, dehnt sich schneller aus als die Seite, die nicht zum Feuer steht. Gewisse Partikel im Ton, in der Keramikmatrix, dehnen sich schneller aus oder langsamer. Da ist zum Beispiel Quarz ein Problem, weil sich Quarzpartikel schneller ausdehnen als die Keramikmatrix. Jetzt habe ich in diesem gebrannten, eigentlich starren Material ein Partikel drin, das ich schneller ausdehnen möchte. Das geht eine Zeit lang gut, der versucht immer sich auszudehnen, geht nicht. Erzeugt aber Mikrorisse. Ja. Und diese Mikrorisse töten auf längere Dauer das Gefäß. Das Gefäß geht so lang zum Herd, bis es bricht. Es soll so lange halten wie möglich. Mhm. Und das konnte die Lavantaler Schwarzhafner Ware. durch die Carbonatpartikel, die sie relativ ähnlich der der Keramikmatrix ausdehnen.
Ja.
Also die erzeugen da schon mal keinen Stress. Sie sind erstaunlich hitzefest, sind kantig und verhindern so Mikrorisse. Wir haben jetzt also ein Gefäß, das relativ gut mit all diesen Sachen umgehen kann, inklusive Stoß. Weil der Keramikgefäß ist dann auch Stößen ausgesetzt und stoßfest soll es ja auch sein. Und diese Keramik, die da erzeugt wird, ist relativ schlagzäh. Das sind auch wieder diverse Gründe, inklusive den Kohlengruß, der natürlich in dem Ton erhalten ist, der beim Brand, beim keramischen Brand nicht verdunstet, sondern verbrennt, verglüht, danke. Und dann kleine Bohren in der Keramik drin. Und diese kleinen Bohren sind jetzt so klein, dass sie nicht die Wasserdurchlässigkeit erhöhen, aber die Stoßfestigkeit verbessern. Weil der Scherben einfach zäh ist, obwohl er nur, was er sie am ich habe das gemessen bei einem Topf, der 35 cm hoch ist, habe ich eine Wandstärke von, die minimale Wandstärke war 2 mm.
Was?
Und das geht an sich nicht bei Keramikgefäß.
Geht sich doch nicht aus, das ist ja dann gleich, wow.
Das geht ja nicht einmal bei Porzellan so richtig, oder?
Ja, Porzellan geht. Porzellan. Da geht das. Ich würde es zwar nicht angreifen wollen, weil ich es dann garantiert kaputt mache.
Ja, die klassische Minenvase, die irgendwo herumsteht.
Ich muss finden, ja. Na, prädestiniert dafür. Sie haben das irgendwie im Griff gehabt, dass sie mit dem Ton, den sie dann abbauen konnten, mit einer speziellen Fertigungstechnik eine Keramik erzeugen konnten, die für die Verwendung am offenen Feuer, also für das Kochen am offenen Feuer, am Herd, prädestiniert war. Und deshalb ist dieses Keramikort aus dem Lavantal in eigentlich alle umliegenden Bundesländer verbracht worden und dort verkauft worden. Und zwar die Kundschaft der Teile ist so begeistert. Jetzt muss ich wieder ausgreifen. Es gibt ja Zünfte. Es gibt ja auch die Hafner Zunft. Und die Hafner Zunft, die so ab dem 15. Jahrhundert in Graz ihren Hauptsitz hatte, die steirische, war auch relativ mächtig. Und alle Hafner in der Umgebung mussten ja inkorporiert, also eingeschrieben sein. Das hatte gewisse Vorteile für die Zunft, aber auch gewisse Vorteile für die Hafner, weil sie von der Zunft beschützt worden sind. Jetzt waren natürlich die Grazer Hafner wenig begeistert davon, dass die Lavantaler Hafner ihre Waren über die Almen, über die westschwäbischen Almen nach Graz bringen lassen und dort verkaufen. Und zwar offenbar, so wie man es liest, relativ günstig auch. Das ist ein hochwertiges Produkt, das relativ günstig verkauft wird. Die Kundschaft war begeistert, die Grazer Hafner weniger, weil das ist ihr Geschäft. Das ist ihr Bezirk, ihr Geschäft und eigentlich dürfen auswärtige Hafner dürfen nur an den freie Markttage. Was sind freie Markttage? Dort, wo alle verkaufen können, nicht nur Ansässige. Das sind eigentlich der Ägidimarkt und am Markt vor Ostern und dann vielleicht noch gewisse Kirchfeste an manchen Sonntagen. Und sonst sollen keine fremden Hafner kommen. Aber die Nachfrage nach dem Lavantaler Wundergeschirr war so groß, dass die nicht kommen wollten und die Grazer wollten das nicht. Deshalb gibt es verschiedene Verbote von der Hafnerzunft, dass auswärtige Hafner verkaufen. Also außer den freien Markttagen, wo sie nichts dagegen machen konnten. Dann gibt's aber, und das letzte war dann 1662, einen Freibrief für die, auf allgemeinen Wunsch der Kundschaft, einen Freibrief für die Lavantaler, dass sie immer verkaufen können. So quasi, ja, dass die Kundschaft wünscht es, kommt, verkauft eure Sachen, ihr könnt das. Und dieser Zunftbrief war wohlgehütet in der Zunftlade in Wolfsberg. Und immer wenn die Steirer sich aufgeregt haben, konnten die Wolfsberger sagen, Entschuldigung, nein, ihr habt einen Freibrief, wir dürfen das machen. Bis dann Anfang des 18. Jahrhunderts gewesen ist in der Freibrief verbrannt. Woraufhin die Steirer das sofort spitz gekriegt haben und die Lavantaler, also die Kraxenträger, weil es waren ja die Töpfer selber, die rübergekommen sind, die Ware verkauft haben, sondern sie haben dafür Kraxenträger gehabt.
Okay, für unsere deutschen Zuhörer, was ein Kraxen ist.
Eine Buckelkraxe ist ein hölzernes Gestell, das man auf dem Rücken tragen kann, auf dem man diverses gut festbinden kann, damit relativ simpel transportieren. Gibt es einen deutschen Ausdruck dafür?
Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Vielleicht. Wir kennen ihn nicht.
Wir kennen ihn nicht, aber falls ihn jemand von unseren Hörern oder Hörerinnen kennt, bitte schreiben, wie das deutsche, hochdeutsche Äquivalent für Buckelkraxe ist.
ist ihnen verbrannt, sie wollten weiter rüberkommen, die Steirer haben das mitbekommen und haben ihnen schon quasi auf der Landesgrenze zwischen Kärnten und Steiermark aufgelauert und haben gesagt, ihr nicht. Und wenn die Kärnten nicht von selbst umdrehen wollten, haben sie ihre Gefäße zerschlagen.
Boah. Also da,
ja, herrische Sitten.
Der Hafner Krieg auf der Choralm. Das wäre mal ein Thema für einen Heimatroman, oder?
Es gibt da hinten einen Weg, der heute noch Scherbenweg heißt.
Ja. Nein!
Also irgendwo zwischen St. Leonhard und den westfälischen Burgen gibt es einen Weg, der immer noch Scherbenweg heißt, weil dort sollen anno dazu mal so viele Scherben von zerschlagenen Gefäßen rumgelegen sein.
Warst du mal dort, Johanna?
Nein, leider nicht. Es müsste unbedingt sein, aber es hat es irgendwie nie ergeben und der Herr, der gesagt hat, er führt mich, hatte dann keine Zeit und dann ist alles schiefgegangen. Aber das ist etwas, ich nehme es mir vor, die Pension.
Okay. Dauert aber schon noch ein bisschen bis dorthin, oder?
Nicht mehr so lange, wie es schon war.
Okay. Aber vielleicht ergibt es sich mal, das wäre spannend.
Ja.
Sie steht ja auf der Liste ganz oben, wie gesagt, hat sich nicht ergeben. Ja, die Wolfsberger haben dann mehrmals versucht, bei der Regierung zu beeinflussen, dass sie einen Schutzbrief wiederkriegen. Und es gab dann, das war dann schon während Maria Theresia. Und ich hab, wie ich inzwischen auch festgestellt habe, man sagt nicht Kaiser Maria Theresia, sie war ja nur Erzherzogin. Also sie war Zeit ihres Lebens Erzherzogin. Das ging dann bis in ihre Kreise rauf, dieses Drama um die Wolfsberger, die rüber wollten und die Grazer, die es nicht wollten, dass sie eine Kommission eingesetzt hat. Ihre Lieblingsaufgabe war, sie setzt eine Kommission ein.
Wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis.
Sehr schön. Die haben dann verschiedene Meinungen eingeholt und wollten so wissen, was denken eigentlich die Leute drüber. Und diverse Obrigkeiten in Judenburg, Graz, Kapfenberg, auch unten in Marburg haben sie zu Wort gemeldet und gesagt, na, eigentlich möchten wir das Zeug schon ganz gerne weiterhaben. Das hat sich dann noch etwas gezogen, aber es wurde im Endeffekt so verboten, dass die Wolfsberger auch nur noch an den freien Markttagen kommen dürften. Das ist das traurige Ende der Geschichte. Und dann, ja, ich meine, 1900 hat sich das dann totgelaufen. Ja. Als dann schon andere Kochtechniken gekommen sind und andere Kochgefäße, war diese Ware dann nicht mehr so beliebt.
Eben mit dem Moment, wo die Metallgeschirre hauptsächlich kommen.
Ja.
Wo Metallgeschirre so billig werden, dass sie mit Keramikgefäßen konkurrieren können eigentlich.
Entschuldigung, ich habe die richtige Stelle gefunden. Im Jahr 1716 war der Brand von Wolfsberg, 1716, wo in der Schutzbrief verbrannt ist.
Also da ist ganz Wolfsberg abbrennt und der Schutzbrief.
Also ich nicht ganz Wolfsberg, weil ich war dort, die steht dort relativ viel mittelalterliches und frühmittelalterliches rum. Also, aber der Schutz, es ist die Zunftlade verbrannt, peinlicherweise.
Und jetzt könnte man natürlich fragen, ob das nicht vielleicht Brandstiftung war und die Grazer dran schuld war.
Das ist nicht gut möglich. Und ganz ehrlich, ich traue uns zu.
Das Drama von 1716.
Na, vor allem, es ist ja doch eine gewisse Rivalität, die wir noch immer haben als Steirer mit den Kärntnern. Ich meine, wir mögen die Kärntner. Wir waren auch lang nur auf der Tourne in Kärnten, Ausgrabung.
Ja. Das ist großartig. Aber sind gastfreundlich, ich habe so gutes Essen.
Ja, also na, die Kärntner Slowener, wenn man es genau nimmt.
Kam da die Roulade her?
Da kam die Roulade her.
Oh mein Gott, gelb vor Eiern. Und mit einer Marillenmarmelade, die süßer ist als Nektar und Ambrosia zusammen.
Oh ja. Aber es ist schon,
all deine Kollegen lieben diese Roulade.
Ja, weil wir sie alle kosten durften. Wir sind so privilegiert dazu.
Ja.
Aber es gibt diese alte Rivalität zwischen Steirern und Kärntnern, die sich ja immer wieder natürlich heute noch in Witzen äußert. Aber
da kam sie her.
Da, wahrscheinlich. Und das war so ein Kulminationspunkt, der Brand von Wolfsberg 1716, wegen dem Geschirr, das in der Kärntner Qualität viel besser ist oder war, als das, was die Steirer oder die Grazer jemals produzieren konnten.
Das ist der Sukkus von der Kommission. Die Steirer können so gutes Geschirr nicht herstellen. Trotzdem, und ich hab die zweite Stelle auch gefunden, 1762, am 11. September 1762 war dann die endgültige Entscheidung, dass die Wolfsberger nur an den, also so wie alle anderen, nur in den freien Markttagen kommen dürfen. Das war dann das offizielle Ende der großen Zeit des Labenthaler Schwarzhafner Geschirrs.
Du hast gesagt, 11. September?
Ja. 11. September 1762.
Das war 9/11 für die Kärntner Schwarzhafner.
Autsch.
Ja. Es ist fast Jahrestag dafür.
Ja, stimmt. Also wir haben bald einen Jahrestag dafür.
Wir gedenken den Jahrestag, wenn es vorbei war für die Kärntner und ihr Geschirr.
Und was ich bei meiner ganzen Begeisterung, die jetzt die letzten, ich glaube, Viertelstunde abgedeckt hat, vergessen habe, ist der Aspekt von der Carbonatmagerung, der mich am Anfang immer verwundert hat. Also damals vor, ich weiß nicht, 15 Jahren, als ich mir zum ersten Mal über diese Warenart Gedanken gemacht habe, so, wieso magert man mit Carbonat? Das ist gefährlich, und zwar aus der einen Hinsicht, dass wenn man Kalk erhitzt, also über 800 Grad erhitzt, wird daraus gebrannter Kalk. Gebrannter Kalk wird zum Beispiel verwendet für Mörtel. Man kann aus gebrannter Kalk, den löscht man, also man gießt Wasser drauf, dann gibt es eine thermische Reaktion. Also es gibt Hitzeentwicklung, es gibt Rauchentwicklung, Dampf, es zischt ganz fürchtig, es blubbert, es ist auch stark ätzend. Und da mischt man auch Sand rein und damit, also Sand und Steinchen, und kann damit Mörtel machen. Man kann auch Kalktünchen machen, mit der man Häuser weiß anstreichen kann, und was eben gleichzeitig auch ein bisschen einen hygienischen Effekt hat, weil eben durch das stark ätzend wird es auch sauber. Man kann auch gebrannten Kalk auf Leichen draufhauen, damit sie sich schneller zersetzen. Entschuldigung, das war jetzt für die Silvia, gell?
Sehr, sehr viele Filme.
Crossover.
Okay. Also gebrannter Kalk ist jetzt nicht ungefährlich, und wenn man also diese Reaktion in ihrem Gefäß drinnen hat, also ich habe Kalkpartikel, also Carbonatpartikel, in einem Gefäß drin verarbeitet, dann wird es gebrannt, weil wenn ich aus einem Tongefäß Keramik haben will, die fix ist, wo sich nichts mehr dran verändert, muss ich sie brennen. Der normale keramische Brand hat, man sagt immer so, 1000 Grad. Ja, aber Kalk brennt bei 800 Grad. Also verändert sich von zu gebranntem Kalk. Und gebrannter Kalk, wenn der dann mit einer Feuchtigkeit in Berührung kommt, dann so reicht er schon die Luftfeuchtigkeit, weil er wasseranziehend, Hygroskop. War das richtig? Mhm. Also er ist wasseranziehend, er holt sich die Feuchtigkeit auch schon aus der Luft, und dann zersetzen sich diese Partikel, und zwar es gibt sie vergrößern ihr Volumen, und es gibt, wenn genug Wasser anwesend ist, auch eine thermische Reaktion. Und wenn das bei den Partikeln passiert, die in diesem Gefäß verarbeitet sind, dann sehe ich schwarz für das Gefäß. Also hat man immer gesagt, das kann doch nicht funktionieren. Mhm. Ich habe dann vor 14, 15 Jahren einen Töpfer, also einen Hafner, gefragt, wie das so ist mit, ich habe da eine Warenart, die ist mit Kalk gemagert. Und er schaut mich an, und jetzt muss ich kurz, Moment mal räuspern. Bist deppert, man kann nicht mit Kalk magern, das fährt er ja aus. Was auf Deutsch so viel heißt wie, bist du nicht ganz klug? Du kannst nicht mit Kalk, Klammer auf, Carbonaten, Klammer zu, magern, also sie als Zuschlag für einen Ton, der in einer Keramik verwendet wird, verwenden. Das explodiert dir. Es hat dann einiges an Bücherwälzen und Artikellesen gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin, wieso das nicht funktioniert. Wenn ich aus Ton ein Gefäß forme, will ich das ja brennen, damit's fix ist, damit es sich unter Wassereinfluss nicht mehr löst, also nicht mehr auflöst. Dieser Brand hat mindestens 600 Grad, meistens so um die 1000, also heutzutage 1000, 1200, je nachdem, was ich machen will. Es kommt auch darauf an, mache ich es im Lagerfeuer oder mache ich es in einem gebauten, in einem gesetzten Ofen. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass es ein gesetzter Ofen ist. Da erreiche ich an sich, also ja, 1000 Grad, sagen wir. Da versinkt dann, also diese Tonpartikel, von denen ich vorher erzählte, die verbinden sich dann dauerhaft. Diesen Prozess nennt man Sintern. Ganz gesintert ist zum Beispiel Porzellan, das ist ganz durchgesintert. Eine poröse Irdenware wie ein normaler Tontopf, also aus Ton gebrannter Topf, ist teilgesintert. Also diese Tonpartikel verbinden sich so dauerhaft, dass Wasser sie nicht mehr lösen kann. Dass man auch, wenn man mit dem Fingernagel drüber kratzt, eigentlich nichts mehr runterholen kann. Das ist fix. Mhm. Das ist unveränderbar. Der Dachberger Ton, der Dachberger Wunderton, der sintert schon bei sowas 800 Grad. Und man sagt allgemein, dass 750, 800 Grad ist jetzt die Temperatur, wo Kalk zu gebranntem Kalk wird. Das heißt, wir kommen da schon irgendwie zusammen. Noch dazu ist es auch so, dass eine reduzierende Ofenatmosphäre, also ein Ofen, den ich zumachen kann, der unter Luftabschluss geheizt wird, wo dann eigentlich kein Sauerstoff mehr drin ist, dem das eigentlich auch verhindert, dass Kalk zu gebrannten Kalk wird. Und nachdem die Klammern da der Schwarzhafner, also Schwarze das Wort schon sagt, und der Luftabschluss gebrannt wird, habe ich jetzt also drei Aspekte, die schon wieder gemeinsam zusammenwirken, um das funktioniert dann doch. Deshalb wird die Carbonatmagerung von Glavandaler Schwarzhafnerware nicht zu gebranntem Kalk, weil es einfach nicht so heiß gebrannt wird. Ja. Und noch unter Luftabschluss. Das heißt, da kann sie nichts verbinden, eine chemische Reaktion findet nicht statt. Ich kann eine Carbonatmagerung in einem Gefäß drinnen haben, ohne dass es ausfährt.
Ja. Eigentlich eine extrem spannende Sache für ein Keramikvorkommen, das relativ klein sein muss.
Es wird wohl nicht so klein sein, es ist nur schwer zugänglich. Sie okay. haben abgebaut über Schächte und ich kann das jetzt nicht über naturwissenschaftliche Analysen bestätigen, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie haben das auch schon in der Spätantike abgebaut.
Okay.
Also diese Tonlagerstätten, bei den Römern kann ich es nicht sagen, dazu kenne ich zu wenig Material aus dem Kärntner Raum, aber ich habe tatsächlich spätantike Gefäße in Kärnten gesehen, die aus der Region kommen, von denen ich stark annehme, dass aus der gleichen Tonlagerstätte
okay.
entnommen wurden. Wobei Tonlagerstätte ist ja auch nicht so, die Tonlagerstätte wird größer sein, es gibt natürlich auch Ton verschiedener Qualität. Also ich bin mir ziemlich sicher so, dass die dort schon 1500 Jahre abgebaut wird. Und das Lavendaler, also die Lavendaler Schwarzhafner war ja gerade bei 500 Jahre alt oder jünger.
Okay. Und da sagt man auch noch, dass Keramik und Bedeutung mit Keramik nicht spannend ist, gell?
Wenn man so macht wie die Kärntner.
Oder wie die Johanna.
Oder wie die Johanna, ja.
Dazu muss man was sagen, es ist manchmal schon sehr langweilig, weil hin und wieder sitze ich tagelang da und starr Scherben an, bis mir die Augen bluten.
Ja, ich kenne das. Und vielleicht. Dann schaut man eine Zeit lang nicht drauf und dann findet man trotzdem irgendwann was zusammengehört oder man findet die Erkenntnis, was das ist, was man da hat.
Ja, dieser Moment ist großartig. Ich liebe es.
Wenn du eine Form plötzlich erkennst, weil du das irgendwo beim Platteln einmal gesehen hast.
Hast du das auch wie die Pest, wenn es passiert, dass die Kollegen fragen, so, hast du sowas schon mal gesehen? Kannst du mir sagen, was das ist und du hast keine Ahnung?
Ja, sicher.
Das passiert mir ständig. Da kommen Leute mit total abstrusen Dingen und zeigen mir was so. Du weißt sicher, was das ist so. Nein, nie gesehen, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das in meine Zeitstellung gehört.
Ich glaube auch eher, dass manche Keramiksachen einfach sich nicht klassifizieren lassen, weil es auch manchmal Töpfer gegeben hat zu allen Zeiten, anders gemacht haben und die einfach nicht so talentiert waren wie das, was man sonst findet.
Oder verkatert.
Oder verkatert.
Oder Liebeskummer.
Der Koch, der verliebt ist und deshalb alles versalzt und der Hafner, der verliebt ist und deshalb die falsche Magerungspartikel rein hat. Ja, weiß man nicht.
Passiert. Wir sind alle nur Menschen.
Stimmt.
Waren sie damals auch.
Und apropos Menschen, für den Abschluss auch meine übliche Frage an dich, Johanna. Einen Wunsch ans Christkind. Wenn du frei wählen könntest für ein nächstes Projekt, das dir am Herzen liegt, das du machen möchtest, was wäre das dann?
Oh mein Gott, das ist schwierig. Das sind so viele Dinge. Das sind so viele Dinge, die ich machen möchte. Also,
den Scherbenweg.
Den Scherbenweg gehen.
Was die Keramik angeht, ich möchte mir eigentlich total, es wäre total schön, wenn wir etwas mehr mit spätmittelalterlicher Keramik jetzt beschäftigen könnte. Das ist ja dieser Übergang zwischen spät und Mittelalter. Ich rede jetzt aus der Zeit von 1400 bis 1500. Spätes Mittelalter, wo dann der Übergang zur Neuzeit kommt, weil von der anderen Seite, des 16. Jahrhundert, da habe ich jetzt relativ viel gesehen. Und auch gut datierte Sachen gesehen und ich bin mir ziemlich sicher, was dann passiert und wo es hinzielt. Aber dieser Prozess, wie es dorthin kommt, da müsste man nur Zeit reinstecken. Aber wenn ich, was ich mir immer denke, was ich in der Pension machen möchte, was ich total schön finden würde, so, also was mit Keramik überhaupt nichts zu tun hat, mich hinstellen und alle romanischen Bauplastiken in Österreich fotografieren.
Das
heißt, rumfahren mit einer Leiter und das einfach dokumentieren.
Also das ist ein bisschen, was der Adolf Hadl mit den Römersteinen gemacht hat. Dann nimmst du dann den Peter mit und der Peter muss die Leiter schleppen und die Leiter halt drauf und du machst dann die Fotos.
Selbstverständlich.
Ich kann das als Buch veröffentlichen, das wäre wunderbar.
Komplett.
Wobei, bis ich in meiner Pension bin, da ist doch noch ein paar Jahre, ist die Technik so gut, dann brauche ich nur noch eine Drohne.
Und die kosten dann sicher auch nur mehr so ganz wenig. Und dann kannst du mit der Drohne in der Kirche herumfliegen. Problem gemacht.
Foto, Klick, geht schon.
Perfekt, und 3D-Scan, alles inklusive.
Cool.
Ja, super, Johanna. Also es hat mich total gefreut.
Mich auch, mal aus der Perspektive sehen. Vom Scherbenmeer.
Vom Scherbenmeer, ja.
Und wir haben nicht mal Blasenton erwähnt.
Nein, wir sagen das Wort nicht.
Du musst nochmal kommen.
Der Blasenton. Es gibt den Blasenton nicht. Es gibt keinen Blasenton und ich habe noch nie von Blasenton gehört.
Ich sehe einen Trauma. Es spielt sich da auf.
Noch schnell Asterix-Zitat.
Oh, genau. Herzlichen Dank, Johanna.
Ich sage danke, das war jetzt tatsächlich unterhaltsam.
Ja.
Also auch für mich, also so, es ist total lustig, jemandem was zu erzählen, wenn man das Gefühl hat, das kommt gut an oder das ist so, das wird positiv aufgenommen.
Und man muss auch sagen, du machst das ja ausgezeichnet, Johanna.
Wie wir schon festgestellt haben.
Ja.
Das ist das Problem, wenn ich mir angefangen habe, höre ich nicht mehr auf zum Reden.
Ich glaube, in der allerersten Folge von unserem Podcast habe ich das der Natascha erklärt, dass ich gesagt habe, wir hören einfach selten auf zum Reden, weil wir einfach immer viel zum Erzählen haben. Und
der perfekte Interviewpartner, ich freue mich.
Ja, genau.
Danke auch von meiner Seite, dass du dabei warst. Wenn irgendjemand Fragen an die Johanna, an die Susanne oder mich aus irgendeinem Grund hat, könnt ihr uns gern schreiben. Auf unserer E-Mail-Adresse zum Beispiel artefakte_erzählen@gmx.at oder auf unseren verschiedenen Social-Media-Plattformen auch gern, auch überall unter Artefakte erzählen.
Und hören könnt ihr uns ja hauptsächlich über Spotify, über Tuning, dieser Google Podcast, podcaster.de, Player FM. Und falls ihr uns unterstützen möchtet für unser neues Vorhaben, das wir haben, könnt ihr uns gern über Buy Me a Coffee auch unter Artefakte erzählen unterstützen. Ich sage noch einmal danke, Johanna.
Ich sage danke.
Auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch eine schöne Woche und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen mit einem Herzensthema von mir.
Das wird spannend.
Das wird super spannend.
Die Diskussion, ich freue mich schon. Dankeschön fürs Zuhören und danke, Johanna, fürs Mitmachen. Schönen Tag noch.
Ciao.